himmlischer Vater, erhöre die Bitte deines Volkes. Und ob wir wohl um unserer Sünde willen Strafe verdient haben, so errette uns doch in Gnaden, um deines herrlichen Namens willen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebet und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich habe Zeichen und Wunder gesehen, ich erlebte diese Kraft.
Deutlich macht,
die wir heutzutage radikal ablehnen müssten und die doch hier vom Herrn als Bild für etwas gebraucht wird. Wofür? Und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man die beiden Verse 5 und 6 mit zum Predigtext dazu nimmt, die eigentlich offiziell gar nicht dazu gehören. Die Jünger sagen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Was steht eigentlich hinter dieser Frage? Mehre uns den Glauben. Deiner ganz lieben Herr, lass uns noch mehr erkennen. Lass uns noch mehr empfangen. Lass uns noch mehr haben. Lass uns noch mehr genießen von Gott. Lass uns noch Größeres erfahren. Und die Antwort des Herrn ist eben schockierend. Er sagt zu ihnen, er antwortet ihnen mit diesem Gleichnis. Von einem Knecht, der seinen Herrn von vorne bis hinten bedient. Und mit diesem Gleichnis sagt Jesus ihnen etwa so, ihr sagt, mehre uns den Glauben, lasst uns immer noch mehr empfangen. Und ich sage euch, Glaube ist totale und radikale Hingabe an den Dienst. Glaube ist nicht ein Genießen, sondern Glaube ist, ich sage es noch einmal mit dem Herrn, radikale Gebundenheit an den Dienst Jesu. Und um die Mehrung dieser inneren Haltung nur kann es gehen. Es kann nicht darum gehen, dass fromme Individualisten gezüchtet werden, sondern dass Menschen da sind, die restlos, ganz und gar, total und radikal, man kann es gar nicht ausschließlich genug sagen, dem Herrn unterworfen sind. Jesus ist nämlich der Herr. Ich weiß nicht, ob wir uns überlegen, was wir damit sagen. Wenn er der Herr ist, dann geben wir zu, dann gestehen wir uns zu, dass wir wirklich Knechte sind. Und das kann man eigentlich nur vom antiken Denken her verstehen. Der Knecht, da steht das Wort Doulos, ist Sklave. Und der Sklave ist der Leibeigene des Herrn. Der Sklave hat überhaupt kein Recht. Der Sklave ist nicht etwa Arbeitnehmer bei seinem Herrn, bei seinem Arbeitgeber, sondern er ist nichts weiter als Instrument. Einer, der gar nichts zu melden hat, nichts zu fordern hat, nichts zu bestimmen hat, der nichts weiter zu tun hat, als da zu sein und zu dienen. Glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, haben wir eben hier gesagt. Sind wir uns der Tragweite dieses Wortes bewusst? Wir haben alle begonnen mit dem Wort Ich glaube. Und wir haben alle sicherlich in unserem Herzen den Wunsch, auch durch diesen Gottesdienst im Glauben gestärkt zu werden. Wollten wir dann vielleicht einen Sack neuer Erkenntnisse mitnehmen oder eine große neue Freude im Herzen? Oder wollten wir uns vielleicht einmal wieder ganz neu, wie das ja für die Vorfastenzeit, die Vorpassionszeit angemessen ist, oder wollten wir uns einmal ganz neu und radikal unserem Herrn unterstellen? Gott ist, Jesus ist unser Herr, nicht unser Arbeitgeber. Wir sind bei ihm nicht angestellt als Gemeindehelferin oder als Pastoren oder wie auch immer, sondern wir sind ihm unterworfen. Er kann über uns restlos verfügen. Er hat Anspruch auf unsere Zeit, er hat Anspruch auf unsere Kräfte, er hat Anspruch auf unser Privatleben, er hat Anspruch auf alles, was wir sind und haben. Es gibt nichts bei uns, was uns gehört. Das ist die Wahrheit. Ein etwas herbes Evangelium. Aber doch irgendwie sehr nüchtern, im guten Sinne ernüchternd und hilfreich. Und er kann von uns fordern, was er will. Ich habe in einer Meditation den schönen Satz gelesen: Gott erwartet von uns nicht mehr, als er erwarten kann. Also Gott erwartet von uns nicht mehr, als er verlangen kann. Aber er verlangt oft mehr von uns, als wir erwarten. Auch das müssen wir uns mal sagen lassen. Wir haben immer wieder die Predigt des süßen Evangeliums und der großen Freude, der großen Freiheit in Christus. Aber vielleicht sollten wir uns auch einmal dies wieder deutlich machen lassen, dass wir von ihm so gefordert sind, dass wir gar nichts für uns übrig behalten. Wir haben auch keinen Anspruch auf Lohn. Wir haben auch keinen Anspruch auf Lohn. Wir sind nur Knechte. Das Wort von den unnützen Knechten, wie Luther übersetzt, ist eigentlich, jedenfalls sind die neuen Exegeten der Meinung, die sei an sich nicht ganz zutreffend in diesem Rahmen übersetzt. Es geht gar nicht darum, dass die Arbeit, die wir tun, etwa nur schlecht wäre vor dem Herrn. Sondern dieses Wort Ashreoi in solchem Zusammenhang meint schlichtweg nur. Wir sind nur Knechte, weiter gar nicht. Knechte können sehr gute Arbeit leisten. Arbeit, an der der Herr sich freut. Knechte machen nicht nur Mist. Da sollten wir auch von unserer Arbeit nicht immer meinen, dass wir nur immer Bruch machen und etwas, wessen wir unsere, dessen der Herr sich schämen müsste. So ist es ganz und gar nicht. Wozu haben wir die Kraft des Heiligen Geistes? Wozu ist er der Mächtige in uns? Wir sind nicht gar nicht unnütze Knechte, sondern er macht sehr viel durch uns in der Welt. Aber wir sind eben nur Knechte. Knechte, die gar nichts zu melden haben, die nicht ein bisschen Anspruch darauf haben, dass es ihnen gut geht. Was heißt, ich muss mal so hart sagen, wie es im Text steht. Mehre uns den Glauben, sagt der Herr. Glauben heißt, um es immer wieder mal einzublenden, nicht schweben und schwelgen in irgendwelchen höheren Sphären. Glauben heißt ganz radikaler, nackter, nüchterner Gehorsam. Und nichts anderes. Und kein Geschwätz und kein Geschwärme. Nichts als nackter, rücksichtsloser Gehorsam. Aber nun kommt ein zweiter Aspekt. Wenn wir Knechte sind, dann heißt das, wir sind zwar nicht immer im Dienst, aber wir sind immer Diener. Dass wir Knechte Jesu Christi sind, heißt nicht, dass wir uns einem pausenlosen, hektischen Aktivismus ergeben müssen. Dass wir immer was zu tun haben, dass wir immer ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn wir mal nichts tun. Das heißt es ganz bestimmt. Auch der antike Sklave hat nicht pausenlos gearbeitet. Und wenn wir mal in dieses Gleichnis gucken, dann werden wir sehen, dass der Herr sagt, du bist vom Feld heimgekommen, deiner Arbeitslohn, mach mir mein Abendbrot und bediene mich und danach kannst du auch. Auch hier in diesem Gleichnis ist dem Knecht Ruhe und Erholung. Und außerdem wissen wir ja, wie oft Jesus gesagt hat zu den Seinen, ich will euch zur Ruhe bringen, ruhet ein wenig und ich erquicke euch all diese Dinge.
Also Knecht sein heißt nicht pausenlos, hektisch, krampfhaft, sklavisch im Arbeitsloch stecken. Aber es heißt, dass wir nicht einen Augenblick aufhören, Knechte zu sein. Dass wir in jedem Augenblick damit rechnen können und auch damit rechnen werden, dass der Herr uns wieder in Anspruch nimmt. Es gibt nicht pausenlos Arbeitszeit für den Knecht Jesu Christi, aber es gibt auch keinen Feierabend für den Knecht Jesu Christi. Es gibt immer nur Bereitschaft, Bereitschaftsdienst. Wir wissen etwas im Krankenhaus oder bei der Feuerwehr, wenn jemand Bereitschaft hat, dann tut er auch nicht darauf was. Die Leute sitzen da und spielen Skat oder Schach oder Häkeln. Aber sie sind bereit. Jeden Augenblick könnte es losgehen. Das ist unsere Existenz, Frau Christen. Das hat auch seinen großen Vorteil. Wir sind nur Knechte. Wir sind nur Diener. Das heißt, es gibt Dinge, die gehen uns als Diener gar nichts an. Die sind ausschließlich Sache des Herrn. Der Knecht hat keine Verantwortung für die Dinge. Dem Knecht ist das nicht anbefohlen, dass der ganze Betrieb läuft. Das ist Sache des Herrn. Es gibt auch für uns als Knechte Christi Dinge, die sind nicht unsere Sache. Etwa, ob sich ein Mensch bekehrt oder nicht bekehrt. Das ist nicht unsere Sache. Keiner von uns kann ein Menschenherz bekehren. Das kann nur der Herr allein. Oder etwa diese ganze ungeheure Last der Welt. Keiner von uns, auch die Kirche nicht, kann die Welt verbessern. Das kann nur er. Er will es auch tun, er wird es auch tun. Noch ein so schöner Satz. Wir können die Welt, wir sollen nicht die Weltprobleme wälzen. Wir Christen. Aber wir können auch nicht unseren Anteil an den Weltproblemen von uns abwälzen. Jeder hat genau das zu tun, wozu er da ist. Ein Knecht, der das Vieh zu weiden hat, das Vieh zu weiden und nicht die Buchführung zu machen. Und ein Knecht, der den Acker zu pflügen hat, der hat nicht die Einkäufe zu machen. Das ist nicht seine Sache, aber die Sache mit dem Viehweiden oder dem Acker pflügen, das ist unsere Sache. Und wohin dich der Herr gestellt hat, als Knecht oder als Magd, das ist deine Sache. Und nicht mehr. Und das hast du ganz und klar und folgerichtig und konsequent auszuführen. Treu. Und nicht mehr. Eigenartigerweise liegt auch etwas Befreiendes darin. Wir sind nur Knechte. Das befreit uns Christen aus diesem Krampf, als hänge die ganze Welt von uns ab. Wer das ernst nimmt, wird nämlich seines Lebens nicht mehr froh. Und Jesus sagt zwar nicht, dass wir nicht froh sein dürfen, sondern er sagt nur, dass wir Knechte sind. Aber nun, wer sagt uns denn das? Ihr seid Knechte. Das sagt doch der, der selber Knecht geworden ist. Jesus, der uns zu sich gerufen hat, ist derselbe Gott und Herr, der zu deinem Volk gesprochen hat: Mir hast du viel Arbeit gemacht mit deiner Sünde und große Mühe mit deiner Missetat. Es ist doch derselbe Herr, der gesagt hat, Psalm 69, ich muss bezahlen, was ich nicht geraubt habe. Ich muss erstatten, was ich nicht geraubt habe. Hat Jesus nicht auch vor dem Vater so gelebt wie ein Knecht? Wurde er nicht ein Knecht vor Gott, Philipper 2, und in der Knechtsgestalt, in den Gebärden als ein Mensch erfunden? Wenn wir aber dieses Gleichnis hören,
einen Knecht hat, der ihn pflügt oder das Vieh weidet, sagt ihm, wenn er heimkommt vom Felde, komm zugleich und setz dich zu Tisch. Ist nicht vielmehr so, dass er zu ihm sagt, richte zu, was ich esse. Schutz dich und diene mir, bis ich esse und trinke. Der das sagt, ist derselbe Herr, der seinem Jüngern gesagt hat, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Verlangt von uns nicht mehr, als er von uns selbst verlangt. Dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist das Leben Jesu gewesen. Von früh bis spät. Auch mal mit Pausen dazwischen. Auch Jesus war in seiner irdischen Zeit nur Knecht. Er hat sich nur an seine Aufgabe gehalten. Ich bin nicht gesandt zu den Heiden, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Das war sein Auftrag. Knecht. Obwohl er das nicht für die ganze Heidenwelt sein sollte. Aber dies war sein Auftrag. Jesus hat auch nicht alles Mögliche getan. Sondern das, was ihm aufgetragen ist. Und mehr hat Gott von ihm auch nicht verlangt. Und dieser Gehorsam, diese ganze treue Hingabe an Gott, die wird gesegnet. Und hier ist auf einmal das Evangelium da, das uns anscheinend so verborgen schien in diesem harten Kern des Gleichnisses. Der Knecht, der ganz in der Hand des Vaters ist, der empfängt Vollmacht über alles. Weil sich Jesus zur Knechtsgestalt erniedrigt hat, bis zum Kreuzestod. Darum hat ihn Gott erhöht. Etwas, was wir so schwer lernen. Wir meinen immer, wir müssen gewaltsam etwas darstellen. Wir müssen ja unsere Position festhalten. Wo er uns noch eigentlich in die Tiefe führen will. Und warum will er uns denn nach unten führen? Weil er uns erheben will. Und warum verlangt er uns von uns denn oftmals die geringsten Dienste? Weil er uns groß machen will. Und jetzt verstehen wir diese merkwürdigen Verse 5 und 6, die man gar nicht zu dem Gleichnis dazu nehmen wollte, die aber ganz klar dazugehören. Die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach zu ihnen, wenn ihr Glauben habt, das heißt also Knechtsbereitschaft bis zum Letzten, wenn ihr Knechtsbereitschaft habt, los wie ein Senfkorn und sagt zu dem Maulbeerbaum, reiß dich aus und versetz dich ins Meer. So wird er euch gehorsam sein. Denen, die Gott gehorsam sind, denen, die Gott oder die Jesus Christus bereitstehen, denen ist die Schöpfung bereit. Nicht den Arbeitnehmern, die gelegentlich dem Herrn die Rechnung vorblättern und die mit Ansprüchen kommen, denen gehört und gehorcht die Schöpfung nicht. Und wenn die immer schon fragen, die Apostel, nicht die 70, die 12 fragen, wenn die schon fragen, wer uns den Glauben, dann kann ihnen der Herr nur die ganze Wahrheit sagen. Gläubige Menschen braucht die Welt. Aber nicht verstiegene Heilige, sondern gehorsame Knechte Gottes. Die werden die Welt verändern. Die werden die Welt beherrschen. Und es ist vielleicht gut, wenn wir am Anfang dieser Vorfastenzeit, in der uns unser Blick gelenkt wird auf die Niedrigkeit Jesu, wenn wir das einmal begreifen, wieder neu begreifen, dass der Weg zum Herrschen ganz, ganz unten beginnt. Und dass nur der richtige Herr und Sohn wird, der ist der Knecht, beginnt. Ohne zu fragen, wann der Herr ihn nun erhöht. Ohne dauernd auf die Uhr zu gucken, wann es denn nun soweit ist, wann ich denn meinen Lohn bekomme. Sondern zu warten, zu dienen, bereit zu sein. Möge der Heilige Geist uns allen diese Jesus-Gesinnung ins Herz legen, damit wir bereitet werden für die große kommende Aufgabe der Heiligen Gottes, die Welt zu
zurechtzubringen. Amen.
Und mit dir wollen wir dem Vater alle Ehre geben, durch einen gläubigen und vertrauenden Gehorsam. Bereite uns, Herr, durch dein Wort und deinen Geist und auch durch die Gnade dieses heiligen Mahles, das wir jetzt feiern, dass wir immer wieder bereit sind, dir zu dienen von ganzer Seele und von ganzem Herzen und von allen Kräften und von ganzem Gemüte. Und dass wir dort stehen und stehen bleiben, wohin du uns gestellt hast. Hab Dank, dass du durch uns die Welt segnen willst. Und sie braucht deinen Segen. Und wir schreien zu dir, dass du immer wieder in deiner Güte schenken und heilen und heiligen willst, bis du kommst, diese Welt zu vollenden. Lass auch durch die Gnade des heiligen Mahles Segen kommen über dieses ganze Land, überall in der Welt, wo deine Kinder sind. Lass aufleuchten deine Gegenwart, die heilt und zurechtbringt. Du siehst das Leid von Menschenherzen, das Leid der Völker. Du hörst das Seufzen der Gefangenen und das Stöhnen der Verhungernden. Du siehst die Angst der vom Tod Bedrohten und Gefolterten. Du siehst die Einsamkeit der trauernden Herzen. Du siehst die Verzweiflung derer, die keinen Sinn mehr erkennen können. Herr, wir trauen auf dich. Du bist der Herr. Du wirst das Leid wenden. Gib uns zu tun, was wir dabei tun können. Wir bringen dir auch alle unsere Kranken, besonders auch wieder Frau Becker, unsere Schwester, auch Schwester Claire, der es heute gar nicht gut geht, Familie Moritz, Familie Hochfeld und alle, die da leiden und gebrechlich sind, im Feierabendhaus und im Pflegeheim. Und alle unsere Lieben, die wir kennen. Wir gedenken auch vor dir an das Jugendtreffen in Frankfurt und danken dir, dass du der Mittelpunkt bist, auch dieses Gottesdienstes. Und wir bitten dich jetzt, Herr, komm, beschenke uns neu, damit wir dir besser und freudiger gehorchen. Der du lebst und herrschest mit dem Vater und dem Heiligen Geiste, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen. Erkenntnis deines Wortes kommen lassen. Gib deinen Geist in unsere Herzen, dass wir dein Wort nicht verachten, sondern gern hören, auf dass es in uns rechte Frucht schaffe und wir nach deinem Willen leben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebet und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Thank you.
gefällt es allezeit wohl, barmherzig zu sein und zu verschonen. Nimm an unser bußfertiges Gebet und mache uns, die wir in Banden der Sünde liegen, los und ledig nach deiner väterlichen Güte. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebet und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Ja, ich bin so froh, dass ich dich fand. Halt mich bitte fest an deiner Hand.
und Gnade vor deinen Augen finden. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Der Herr sprach: Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenhöhle legen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir her sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Gott sei ewiglich Dank.
Liebe Brüder und Schwestern, die Weiche Gemeinde wird sich erinnern, dass ich über diesen Text am 9. Sonntage nach Trinitatis 1973 gepredigt habe und zum Kirchweihfest 1974. Und so mag es mir jetzt erlaubt sein, diesen Text einmal unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt auszulegen, ihn nämlich ganz und gar christologisch auszulegen. Das ist gerade an diesem Sonntag im Kirchenjahr auch noch richtig. Die Vorfastenzeit ist ja wie die Markierung eines Weges. Die Namen dieser Sonntage sind ja entnommen den römischen Meilensteinen. Septuagesime, Sexagesime, Quinquagesime. Wir Evangelischen nennen diesen Sonntag nun Estomini. In der katholischen Kirche heißt er noch Quinquagesime. 70, 60, 50. Es geht immer näher dem Ziel zu. Der Weg wird offenkundig. Auch der Weg, den Jesus gehen muss. Die ganze Passionszeit oder Fastenzeit, die nun wieder vor uns liegt, wird deutlich als ein Weg auf ein Ziel zu. Und zwar ist der Weg, den Jesus gehen musste. Und den wir mit ihm mitgehen. In Zeit und Ewigkeit. Und darum sei es mir erlaubt, weil auch der Wochenspruch uns das so nahelegt: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es muss alles erfüllt werden, was geschrieben ist durch die Propheten und des Menschensohn. Darum sei es mir erlaubt, diesen Text einmal als ein prophetisches Wort auf den Menschensohn hin auszulegen.
was hier beschrieben wird, ist ja eigentlich auch kaum auf jemand anders hin zu predigen. Es geht um ein intimes Gespräch zwischen Gott und Mose. Ein paar Verse davor steht ja dieser bekannte und berühmte Satz: Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn ich Ihnen jetzt aber diesen Text vorlesen würde und würde sagen, hören Sie ihn einmal als das Gespräch des Gotteslammes mit dem Herrn, mit dem Gott der Herrlichkeit, als das Gespräch des Sohnes mit dem Vater, das nur sozusagen vorgebildet ist in dem Gespräch, das Mose mit Gott führt, dann werden Sie merken, dass dieser Text in einer enormen Nähe zum hohen priesterlichen Gebet steht. Und zwar so, dass dies, was hier prophetisch vorgezeichnet, gebetet wird von dem, der das Volk vertritt, wie der Anfang Teil des hohen priesterlichen Gebetes ist. Und Johannes 17 ist der Schlussteil. Das wird hier am Anfang des Weges gebetet und das andere am Ende des Weges. Wenn wir, wozu wir ja allen Grund haben, festhalten, dass Jesus wahrer Mensch war und wahrer Gott und nicht nur ein verkleideter Gott, der sozusagen Mensch gespielt hat. Wenn wir festhalten, dass auch der Mensch Jesus Christus, genau wie wir, alles, was Gott verheißen hat, im Glauben ergreifen musste, und den Glauben festhalten müsste, dass Jesus wirklich, wie der Hebräerbrief sagt, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Der wirklich sich völlig entäußert in der Gottheit. Alles das, was an ihm göttlich war, nicht wie ein Raub festhielt, sondern sich leer machte und wie ein Mensch wurde. Wenn wir das festhalten, dann mögen wir jetzt noch einmal diesen Text hören. Er predigt sich fast von selbst, als das Wort, das der Sohn zum Vater redet am Anfang des Weges. Es ist ja auch für Mose der Anfang des Weges. Dahinter liegt für Mose dieses unbegreifliche Geschehen des Abfalls des Volkes von Gott. Der Tanz um den goldenen Stier. Sie haben die großen Zeichen Gottes erlebt, sie haben Gott als den lebendigen Gott erfahren. Und auf einmal ist alles vergessen und die Abgötterei in vielschichtigster Gestalt beginnt. Nun ist der Zorn Gottes über dem Volk und trotzdem soll ein Neues beginnen. Das ist die Situation, in der Mose mit Gott spricht. Aber ist die Situation für Jesus eine andere? Für den Jesus, der am Jordan stand und sich taufen ließ? Hören wir einmal diesen Text etwa vom Augenblick an, wo Jesus aus dem Jordan stieg und nun seinen Heilandsweg begann. Er, der sich den Sündern gleich gemacht hat, so wie sich Mose vor Gott den Sündern gleich gemacht hat. Er hat ja keinen Teil an dem Abfall des Volkes. Er war ja bei Gott, während da unten im Lager dieses Unbegreifliche geschah. Abgötterei, Verrat, Treuebruch. Und so wie Mose sich seinem Volke gleich gemacht hat, so hat sich ja Jesus in seiner Taufe am Jordan wirklich uns allen gleich gemacht. Und nun müssen wir einmal hören, wie dieser Text klingt. Etwas das Gespräch des Sohnes, der sich mit den Sündern solidarisiert hat und nun auf seinen Weg geht.
Mose ist ja dann nur wie eine Folie, wie ein prophetisches Vorbild, das sich erfüllt in Jesus. Und Jesus sagt es auch für uns im Wochenspruch, es muss ja alles erfüllt werden, was gesagt ist von den Propheten über den Menschensohn. Er sprach zu dem Herrn, ich will jetzt den Text einmal christologisch lesen. Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Es liegt ja hinter Jesus am Anfang seines Weges diese große Stunde, in der sich der Vater zu ihm bekennt, zu dem, der sich mit den Sündern gleichgemacht hat in der Jordan-Taufe. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der liebe Sohn, der sich beschmutzt hat mit den Schmutzigen, von den Schmutzigen her, der sich unter den Fluch gestellt hat und damit dem Vater Recht gegeben hat. Der Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat, den er wirklich mit Namen kennt. Und dieses Wort kennen in der Bibel meint ja immer mehr als nur dies, ich weiß. Kennen bedeutet immer, mit dir bin ich in Gemeinschaft. Du weißt, dass ich bei dir bin. Und ich weiß, dass du bei mir bist. Und die Frage des Sohnes, vergessen wir nie, dass Jesus Mensch, auch Mensch war. Du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Was ist denn das Gebet Jesu anderes gewesen, als immer wieder dieses Tasten und Suchen und Fassen nach der Hand des Vaters? Immer wieder dieses sich vergewissern, bist du da? Wir würden der Menschheit Jesu keine Ehre geben, wenn wir meinten, das sei für ihn alles so selbstverständlich gewesen. Ich bin ja unter Gott. Er hat fragen müssen nach dem Angesicht des Vaters. Er hat immer wieder sich an dieses Wort klammern müssen. Du hast doch gesagt, du kennst mich mit Namen. Du hast mir doch kundgetan, ich bin dein lieber Sohn. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Unser Glaubensweg ist doch auch nichts anderes und kann nichts anderes sein als dies, dass wir immer wieder Gott darauf ansprechen, du hast mich doch angenommen. Du hast mich doch in der Taufe an Jesus gebunden, so wie du Jesus in seiner Taufe an mich Sünder gebunden hast. Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Der Sohn, der die Gnade gefunden hat vor den Augen des Vaters, trachte doch danach, der Gehorsame zu sein. Sein Weg geht von Gnade in Gnade, von Glauben in Glauben. Von Gehorsam in Gehorsam hinein. Lass mich den Weg wissen. Ja, der Vater hat ihn den Weg wissen lassen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist durch des Menschen, durch die Propheten. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten werden mich verwerfen und geißeln und verspotten. Ja, der Vater hat ihn dann den Weg wissen lassen. Die Jünger, wir hören das im Wochenspruch, haben gar nichts erkannt. Ich weiß nicht, wer das mitgehört hat, diese dreimalige Verneinungsformel da. Die Jünger verstanden nichts davon und sie wussten, wie das Gesagte war, sie begriffen gar nichts. Sie kannten den Weg nicht, aber Jesus kannte ihn. Vater, lass mich deinen Weg wissen. Wer weiß, in wie vielen Gebetsnächten und auch Gebetseinsamkeiten Jesus den Weg erfahren hat vom Vater. Und dieser Weg musste angenommen werden. Der musste innerlich ergriffen werden, nicht nur zur Kenntnis genommen werden. Die letzte Stufe dieses Ergreifen des Weges hinauf, wohin hinauf, ins Kreuz hinauf, ist der Gethsemane gewesen. Menschlich gesehen kann man sagen, fing wieder alles von vorne an. Ist möglich, so geht dieser Kelch von mir. Und doch immer wieder dieses, lass mich deinen Weg erkennen. Und der Gehorsam, diesen Weg zu gehen. Aber diesen Weg nicht zu gehen, wie könnte er ihn gehen, wenn ich noch dieses feststünde? Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Jesus ist kein Heros, kein Held, der aus eigener Kraft, unserer Tapferkeit den Weg ans Kreuz geht. Der Heliant, diese Übersetzung, besser gesagt, des Evangeliums, ins Germanische hat Jesus zwar zu einem Recken gemacht, dem Herzog, der von seinem Volk herzieht, in den Kampf geht, in den Tod geht, wie ein Held. Man kann sagen, das ist ein gut gemeinter und ergreifender missionarischer Versuch gewesen, den Germanen Jesus schmackhaft zu machen. Aber die Tiefe des Geschehens ist das nicht. Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann lass mich nicht hinaufgehen. Wie könnte er, der den Weg ans Kreuz gehen soll, verworfen von den Obersten des Volkes, verworfen von den geistlichen Spitzen, den Trägern der Gottesherrschaft im Volk, verworfen von denen, den Weg Gottes zu gehen, was das bedeutet? Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, kann ich das nicht. Dann führe uns nicht hinauf. Weder mich noch meine Jünger. Wie könnten es denn die Jünger erkennen und durchstehen, wenn ich dein Angesicht mitgehe? Und es ist ja deutlich geworden in der Passionsstunde, als der Vater sein Angesicht verbarg. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Sie können das nicht erfahren, dass das Angesicht Gottes nicht mitgeht. Ja, solange Jesus heilte und predigte und das Volk gelaufen kam zu ihm, und solange er auch in den Streitgesprächen, in den Kampfgesprächen mit den Pharisäern noch mit seinem Wort der Weisheit Sieger blieb, solange vermochten die Jünger noch das Angesicht des Vaters zu sehen und konnten mitgehen. Aber als er sich gefangen gab, das Lamm zu werden, und die Jünger das Angesicht des Vaters nicht mehr sahen, da war es vorbei. Aber da war er noch da. Er, der auch in diesem Augenblick das Angesicht des Vaters nicht mehr sah. In der Stunde von Gethsemane, da ist das noch einmal geschehen. Dieser große Dialog des Sohnes mit dem Vater. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Sohn, der mit dem Tode ringt. Und das heißt zugleich auch mit dem Vater ringt. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und dann weiter, und er sprach weiter, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Der Sohn hat in dieser Stunde erfahren, dass ein Engel vom Himmel kam und stärkte dich. Die Güte des Vaters hat er erfahren, aber sein Angesicht konnte er nicht sehen. Der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Die Antwort auf die Frage, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das ist überhaupt nicht zu verstehen. von Mose her überhaupt nicht zu begreifen. Hier wird ganz durchsichtig, dass der Text prophetisch nach vorne geöffnet ist. Es ist ein Raum bei mir, der Fels. Der Fels Golgatha. Da stehst du in meiner Herrlichkeit. Da wirst du meine Herrlichkeit sehen, in dem Augenblick, wo ich vor dir total verborgen bin. Und das können wir nicht begreifen. Das ist eine dialektische Aussage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ob wir es fassen können oder nicht, das ist der Augenblick, in dem die Herrlichkeit Gottes aufleuchtet über den Sohn. Da ist der Weg erfüllt. Da ist das Ziel erreicht. Da ist das Heil der Welt erworben. Da ist das erfüllt, was Jesus, oder sagen wir, was Mose prophetisch hier ausspricht. Woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben? Wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Hier geht es um mehr als um Kanaan. Hier geht es auch um mehr als die Jebusiter und Hethiter und so weiter. Hier geht es doch wirklich um die Welt. Hier geht es doch um die Erhöhung des Sohnes. Und wo der Vater sein Angesicht verbirgt vor dem Sohn, da wird später erkannt werden, dass er und wir Gnade vor Gottes Augen gefunden haben. Der Sohn hat keine andere Herrlichkeit des Vaters zu schauen als das Kreuz. Und er sieht den Vater nicht mehr, aber der Vater ist bei ihm. Du sollst bei mir auf dem Feld stehen. Nicht der Vater hat ihn verlassen, das Angesicht des Vaters geht mit, auch ans Kreuz. Aber ich habe mein Angesicht vor dir einen Augenblick verborgen, im Augenblick des Zorns. Der Raum bei Gott ist das Kreuz. Wir sollten uns vielleicht nicht scheuen, das auch für unser Leben anzunehmen. Wenn Gott uns ins Kreuz ruft, ins Leid hineinruft, kann für jeden sehr anders aussehen, sehr verschieden. Dann sind wir in den Raum eingetreten, der bei ihm ist. Und seit dem Tode Jesu auf dem Felsen Golgatha stehen wir auf dem Felsen. Hier ist Gott und hier ist der Fels, in den das Kreuz Jesu eingerammt war. Und hier ist die Gegenwart Gottes, auch wenn wir sie vielleicht jetzt nicht wahrnehmen. Vielleicht verstehen wir an solch einem Text, was das Anliegen der sogenannten dialektischen Theologie gewesen ist. Dieses unberechenbare, rational überhaupt nicht fassbare Geheimnis Gottes in Gegensätzen auszusagen. Dass wir gerade darin die Gegenwart Gottes erkennen, dass wir von ihm nichts mehr sehen. Und gerade dort, wo wir nichts mehr sehen von ihm, erfahren wir ihn als den Gegenwärtigen. Dort, wo uns der Boden unter den Füßen versinkt, da dürfen wir erfassen, dass wir auf einem Fels stehen. Seit Jesus den Raum beim Vater hatte, seitdem er auf dem Fels von Golgatha stehen musste. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft, Felshöhle, Felsspalte, so kann man übersetzen, setzen, stellen, legen. So geht es hier weiter. Und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Golgatha ist auch das Grab für Jesus geworden. Er ist in die Felsenhöhle gelegt worden, bis die Hand des Herrn vorübergegangen ist, diese richtende Hand. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Das ist der Augenblick der Auferweckung. Und der Sohn erkennt, dass der Vater an ihm gehandelt hat. Und dass der Vater ihn wirklich zur Ruhe geführt hat. Und darüber haben wir gestern gesprochen. Die Ruhe der Auferstehung Jesu. Der Sabbat Jesu. Das ist ja nicht nur das Sterben. Die Grabesruhe, Kar Samstag. Das ist auch Ostern. Ostersonntag. Das Aufbrechen in die neue Macht hinein. Das Aufbrechen in das neue Wirken hinein. Sabbat ist Wirken aus dem vollbrachten Werk, aus dem vollendeten Sieg heraus. Die Ruhe Jesu ist genau wie die Ruhe Gottes, die vollendete, unbestrittene Herrschaft über die Welt. Die Ruhe Gottes und das Ruhen Jesu, der in seiner Grabeshöhle Gott an sich wirken sah, ist dies, dass ihm alle Gewalt gegeben wird, im Himmel und auf Erden. Und das ist vielleicht ein etwas kühner Bezug auf diesen Text. Man kann ihn und muss ihn auch genauso gut aus seiner rein alttestamentlichen Situation heraus verstehen. Und doch begreifen wir mehr und mehr, wie jedes Wort des Alten Bundes geschenkt, geschaffen, geschrieben worden ist auf den neuen Bund zu. Wie alles, was dort geschieht, nichts weiter ist als das Aufleuchten des großen Kommenden. Und wie Mose nichts weiter ist als ein Aufleuchten des großen Kommenden, der nicht nur der Führer eines Volkes, sondern der König aller Völker ist. Der nicht nur die Sünde eines Volkes auf sich ziehen möchte, sondern dem die Sünde der Welt auf die Schultern gelegt ist. Der Gottes Herrlichkeit nicht gesehen hat, damit wir alle mit ihm die Herrlichkeit des Angesichts des Vaters dann schauen dürfen in der Vollendung. Amen.
Amen.
Osaka. Wir wollen
denken an die Völker, die in der Unruhe sind. Eritrea, Äthiopien, Kambodscha, Vietnam, der Nahe Osten. Wir wollen denken an alle diejenigen, die für das Wohl und die Menschenrechte anderer Menschen eintreten. Sie tun auch ein Stück, gehen auch ein Stück Gehorsamsweg damit. Wir wollen denken an die Menschen, die das Evangelium brauchen und nicht haben. Wir wollen bitten für die Kirche, dass sie wach werde und stark sei in Christus. Wir wollen bitten für unsere Bischöfe. Wir wollen bitten und auch gedenken heute an unsere Schwester Ruth von Thüngen, die heute Geburtstag hat. Und an alle, die wir am Herzen haben. Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, du hast Jesus für uns alle auf den Weg zu dir gerufen. Den Liebesweg, den Gehorsamsweg, den Leidensweg, den Kreuzesweg, aber auch den Weg zur Herrschaft auf deinem Thron. Wir danken dir, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen als das Volk, das er mit sich bringt zu dir hin. Ein priesterliches Volk, das nach deinem Herzen beten darf.
Jesus sagt, was bringt euch aber? Es hat ein Mann zwei Söhne und ging hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberge. Er antwortete aber und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Und er ging zu dem anderen und sprach, gleich also. Der antwortete aber und sprach, ich will es nicht tun. Danach reute es ihn und er ging hin. Welcher unter den Zweien hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen, der Letzte. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren mögen wohl eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl sahet, tatet ihr dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Gott sei ewiglich Dank.
Liebe Brüder und Schwestern, ich bin heute wieder einmal mit einem Text dran, der die Gemeinde nicht so recht aufbaut oder tröstet, sondern eher aufstört und aufregt mit diesem Text. Und beim Verlesen des Textes wird jeder heimlich schon gedacht haben, eigentlich sind das ja wir, die da gemeint sind, die Frommen. Bin ich etwa gemeint? Und dann wehren wir schnell ab und suchen nach Entschuldigungen, indem wir feststellen, naja, wir sagen ja Ja zum Herrn, seinem Wort und tun es dann auch. Aber bei diesem Tun, da müssen wir das schon überlegen, was tun wir eigentlich? Was tun wir, was vor Gottes Augen auch Bestand hat? Es ist ja zu schade, dass dieser Mann nicht drei Söhne hatte. Oder vielleicht zwei Söhne und eine Tochter, das passte noch besser für die Maike. Nicht? Zwei ungeladene Söhne, eine brave Tochter, die dann Ja sagt und dann auch Ja tut. Aber wir müssen uns schon mit diesen zwei Söhnen begnügen. Ich bin ja auch Vater von zwei Söhnen und auch zwei Töchtern, aber ich kann da auch Vergleiche ziehen. Und diese Situation, die sich da in diesem Gleichnis ereignet, die ereignet sich eigentlich tagtäglich bei uns zu Hause. Da ist einer, der sagt, ja, ja, Vati, das mache ich. Und man fordert ihn zum zweiten Mal auf, der sagt wieder ja, aber vergisst es und hat was anderes zu tun. Und da gibt es den anderen oder die anderen, einen anderen, derselbe kann kommen und sagen, auch schon wieder ich. Ich meine, so krass, wie es im Gleichnis steht, wird wohl kaum einer es wagen. Nein, ich will es nicht tun. Nicht? Da möchte man schon als Vater aufhorchen, na nun, wer besitzt so eine Frechheit? Zu sagen, nein, ich will es nicht tun. Aber dieser Mann, von dem hier die Rede ist, das ist ja nicht irgendein Mann, sondern Jesus redet ja von Gott, dem Vater. Und so ist eben Gott, dass er auf dieses freche, nein, ich will es nicht tun, zunächst gar nicht reagiert. Das ist der gnädige, barmherzige, gütige Vater, der auch mit dem Neinsager wirklich Geduld hat. Lange Geduld hat. Wenn dann dieser Gottlose hier steht, Zöllner und Huren,
Aber wenn dieser Gottlose dann eines Tages doch sich die Sache überlegt und Gottes Willen tut, dann steht ihm das Reich Gottes offen. So großzügig ist Gott. Aber wir wollen nicht bei den Gottlosen bleiben, bei den Zöllnern und Huren. Es ist ja, wäre ja bequem, immer über die anderen zu predigen, über die böse Welt und wir sind ja gut. Aber die Welt, die sollte sich das alles mal zu Herzen nehmen. Wir können dann im sicheren Besitz dessen, was uns gegeben ist, unser Dasein fristen, unseres Daseins froh werden. Aber das soll nicht geschehen, das will auch Jesus nicht mit diesem Gleichnis tun. Sondern dieses Gleichnis soll auch uns aufrütteln. Das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Und es rührt an unsere Seele, wenn wir das hören, dass hier die Frommen gemeint sind. Dass wir Ja sagen und Nein tun, gehört ja mit zum typischen Bild unseres Christseins. Das ist nicht nur ein ungerechtfertigter Vorwurf der Welt, dass die Gläubigen es viel mit Worten zu tun haben, dass sie es aber an den entsprechenden Taten fehlen lassen. Sondern das ist etwas, was wir uns wirklich auch selber eingestehen müssen. Nämlich, dass es uns nicht gelingen will, wirklich in eine christliche Existenz zu kommen. Es ist doch erschütternd, immer wieder aufs Neue feststellen zu müssen, dass wir die Gebote Gottes wohl kennen, die aber oftmals nicht halten. Das beginnt vor allen Dingen beim ersten Gebot, auch bei uns. Dass wir Jesu Weisungen wohl kennen, sie aber oftmals nicht befolgen oder mir sehr mangelhaft befolgen. Dass wir meistens nur im eigenen Egoismus, im frommen Egoismus uns selber leben und den, der unsere Hilfe braucht, nötig braucht, vielleicht liegen lassen. Man kann sehr gute theologische Einsichten haben und es doch an ihrer schlichten Betätigung fehlen lassen. Man kann auch mit Eifer und Leidenschaft im Reich Gottes wirken und schaffen und doch ganz weltlich denken. Man kann sogar ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher sein, aber jedes Mal als der gleiche Mensch hinausgehen, weil man es meisterhaft verstanden hat, die Predigt und das Gesagte nur auf die anderen zu beziehen, die es nötig haben, aber nicht auf sich selbst. Tja, der hätte sich das mal anhören sollen. Der hätte es nötig gehabt. Der hätte sich mal zu Herzen nehmen sollen. Eine ganze Gemeinde kann erstarren im Dünkel der Selbstgerechtigkeit und Eigengesetzlichkeit, dass von ihr gar nichts mehr ausgeht nach außen. Denken wir mal an die vielen Gemeinden draußen, die nur sonntäglich immer wieder zusammenkommen und von solchen Gemeinden überhaupt keine Kraft mehr ausgeht, die nur sich selber lieben. Man kann sogar als Prediger selbst mit eindringlichen Worten zur Arbeit im Weinberg aufrufen. Im Grunde genommen aber baut man nur ein Stückchen Land für sich selbst, auf dem man im Glanz seiner Beliebtheit eigensüchtig lebt. Es ist doch erschreckend, wenn auch Theologen heute und viele Leute der Kirche die Erweckungsbewegung, die hier und da geschieht, unter der Jugend, wenn sie das belächeln und sagen, das ist doch nur Strohfeuer, was da geschieht. Sie lehnen es ab. Dasselbe hat mir hier ein Pastor vor ein oder anderthalb Jahren mal in der Meinung gesagt, was wir erzählt haben, das ist doch Strohfeuer, nichts weiter. Und weil diese Jugend die Bibel heute wieder einmal ganz ernst nimmt, da werden sie als die Evangelikalen bezeichnet. Aber bleiben wir bei uns. Und da ist es keineswegs so, dass man sagen könnte, dass die Jugend etwa Nein sagt und dann doch Ja tut. Und die Alten, die sagen Ja und sagen und tun dann Nein oder tun nichts, sondern es bleibt alles beim Alten. Sondern es geht hier wohl querbeet. Wir alle gehören zu beiden Gruppen, zu denen, die das Wort Gottes kennen, ja, und sich manchmal auch danach richten, aber oftmals es sich nur vornehmen, sich danach richten zu wollen, sich zu ändern wollen. Und wir gehören auch zu denen, die Gott ruft, geh hin in den Weinberg arbeiten. Und wir sagen nein und tun es dann schließlich doch. Und Gott führt uns dann wundersame Wege. Und jedes Mal sagen wir nein, nein, das will ich nicht. Und geben dann schließlich doch nach und fügen uns seinem Willen. Unser Leben gleicht dann, wie es Dietrich Bonhoeffer mit dem Buch bezeichnet hat, Widerstand und Ergebung. Immer dieser Widerstand gegen den Weg Gottes, den er mit mir hat. Nein, das will ich nicht. Ich habe es anders gedacht. Ich will es so. Und Gott führt mich dann dorthin. Ich füge mich dann. Ergebe wieder, sage ja. Man könnte natürlich einwenden und sagen, aber es gibt doch auch Menschen, die nicht nur Ja sagen und Nein tun, sondern die Ja sagen und dann auch Gottes Willen tun. Aber gerade das waren ja die Juden. Man kann den nicht so einfach unterstellen, sie haben Gottes Willen, zu Gottes Willen Ja gesagt, haben sie aber nicht getan, sondern sie kannten ganz genau die Gesetze und viele haben sich auch ganz genau danach gerichtet. Für sie waren die Gesetze Gottes Wille. Und doch erwartet Jesus auch von ihnen, dass sie Buße tun sollten. Sie taten aber nicht Buße bei Johannes und erkennen auch Jesus nicht, obwohl sie gesehen haben, wie auch die Zöllner und Sünder zu Johannes hinliefen und dann Buße taten. Sie taten es nicht. Und auch das, was Jesus ihnen jetzt hier erzählt, es ist ja nicht nur der Vorwurf, ja, ihr seid die Ja-Sager und Nein-Tuer und ihr gehört nicht dazu. Ebenso auch dann, wie das in dem Gleichnis, das dann im nächsten Kapitel folgt, von der königlichen Hochzeit, nicht? Also die Geladenen, die gehören nicht dazu. Die Blinden, Armen und Krüppel, die werden Reiche Gottes sein. Es ist nicht so, dass Jesus ihnen hier nur etwas vorhalten will, sondern er will sie auch einladen mit diesen Gleichnissen. Merkt ihr denn nicht, wen ihr vor euch habt? Merkt ihr denn nicht, wo der Wille Gottes ist? In diesem Falle ist er, Jesus, der Wille Gottes. Und ihn sollten sie annehmen. Und wir haben gehört, heute in der Epistel, dass auch uns gesagt wird, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und in der Heiligung, da gibt es kein Ende, kein Stillstand, kein Erwachsensein, sondern in der Heiligung wird man nie fertig. So wie Paulus der Gemeinde schreibt, ich weiß von euch, ihr seid schon gut und ihr macht schon das, was wir euch geschrieben haben, aber tut es umso mehr, auf dass ihr völliger werdet. Und das ist der Aufruf auch an uns, dass wir uns immer mehr heiligen lassen. Und zur Heiligung gehört eben auch die ständige Reue und Buße. Aber das ist ja schon wieder ein abgegriffenes Wort. Und jeder wird dazu Ja sagen, das tun wir doch auch. Für uns still im Kämmerlein, da bedauern wir manches und bitten Gott um Vergebung. Aber wie ist es mit dem, was Paulus schreibt? Vergebt euch untereinander. Wer wagt es, zu dem anderen hinzugehen und sagt, ich habe mich geirrt in dir, ich habe böse über dich gedacht, vergib mir bitte. Ich habe dir Unrecht getan, vergib mir bitte. Ich habe dich beleidigt, vergib mir bitte. Es wird in einigen Bruderschaften und Schwesternschaften praktiziert. Auch dahin müssten wir kommen, dass wir uns so vergeben können. Aber dagegen sträubt sich von Natur aus unser innerster Mensch. Nein, das kannst du doch nicht, deine Schuld eingestehen. Wer bin ich denn, dass ich mich so erniedrige? Was mache ich aus mir selber, wenn ich das tue? Aber ich glaube, so ähnlich haben auch damals die Juden gedacht, wenn Jesus sie aufgefordert hat zur Buße. Aber vielleicht gibt es auch nach der Predigt heute noch welche, die sich zu dem dritten Sohn zählen, der eben Ja sagt und Ja tut. Aber diesen Sohn gibt es nicht. Oder doch? Es gibt ihn. Es ist der, der diese Geschichte erzählt. Der, von dem in dem Lied ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, das im zweiten Vers heißt, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir es tragen, mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Da stimmt das Ja wirklich überein. Gott Vater wollte es von seinem Sohn, der Sohn tat es. Und das ging bis hin zum Kreuz. Und wenn dann der Sohn auch in Gethsemane am Ende war, fast am Ende war und die Bitte aussprach, Vater, ist's möglich? Der Vater sagt, nein, du tust das Werk. Er sagt, Jesus, aber dein Wille geschehe. Und er führt diesen Willen aus. Und zu diesem Sohn, Jesus Christus, dürfen wir fliehen. Mit unserem Nein, dass wir ihm immer wieder entgegenschleudern und auch mit unserem so mangelhaften Ja, dass er daraus wirklich ein Ja und Amen macht.
Oh.
Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn opferte. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und dass deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinen Willen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Gott sei ewig Dank.
Man kann eigentlich nur mit Schaudern oder vielleicht mit Erschauern die prophetische Größe dieser Aussage zur Kenntnis nehmen. Wir sind zwar in unserer Zeit allerhand gewöhnt, an Schreckliche, an Unzumutbare. Wir leben ja, keiner von uns wird das überhören, auch an diesem Tage allesamt als Deutsche unter dem Druck dieses irgendwie fürchterlichen und undurchsichtigen Ereignisses dort in Berlin. Aber es geht hier in diesem Text noch um mehr als um die Schilderung einer unsagbar schweren Glaubensprüfung. Wenn wir einmal den Text genau betrachten, dann werden wir merken, dass Gott dem Abraham zumutet, Gottes eigenes erleidend durchzukosten. Gott lässt den Abraham Zukunft erleben. Gott lässt ihn Golgatha schmecken. Zweimal wird in diesem Text in geradezu feierlicher Form, das kann man nicht überhören, gesagt, da hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von fern. Dann erst wieder, da hob Abraham seine Augen auf und sah den Widder hängen mit seinem Haupt in den Dornen. Gott lässt den Abraham Golgatha von Ferne schauen. Und das ist vielleicht nicht bloß eine in diesen Text hineingetragene Deutung.
Wir müssen uns immer wieder klar machen, wer Abraham ist. Und was die Heilige Schrift über Abraham, den Vater des Glaubens, sagt. An dieser Stelle wird einmal deutlich, wie eng der ewige Vater, den Vater des Glaubens, Abraham jetzt in seine Gemeinschaft zieht. Einige Kapitel vorher lesen wir, wie Gott den Abraham mitbeteiligt an der Regierung der Welt. Wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen, die Fürbitte Abrahams für Sodom. In was für eine Macht wird Abraham hineingezogen? Er darf mit dem allmächtigen Gott über Leben oder Tod tausender von Menschen verhandeln, wirklich verhandeln. Er darf sich stellen vor eine verlorene Stadt und Gott nimmt ihn darin ganz ernst. Der Mann, der zum Vater vieler Völker werden soll, wird von Gott in seiner königlichen Verantwortlichkeit wahrgenommen. Aber nun wird, darf ich sagen, Abraham noch eine Stufe weitergeführt. Er hat die Macht Gottes des Vaters teilen dürfen. Und er wird jetzt gewürdigt, auch das Leid Gott des Vaters zu teilen. Und nur so finden wir eigentlich den Schlüssel zu dieser Überlieferung. Wir können uns dann die ganzen Gedanken sparen, die immer wieder angeknüpft werden, ob das eine Kultlegende ist, die dem Namen, der diesem Berge gegeben ist, nun den geschichtlichen Hintergrund verleihen soll, oder ob das hier der letzte Rest ist, des Versuches, die Abschaffung von Menschenopfern theologisch auszusagen. Das alles sind doch Dinge, die uns völlig an der Oberfläche lassen. Deswegen hätte man doch diese Sache nicht in die Heilige Schrift aufnehmen müssen. Und deswegen spricht uns und springt uns das, was der Text sagt, immer wieder so unmittelbar an. Sondern hier geht es um Vorschau. Darf ich mal sagen, noch mehr sagen, um Vorspiel. Hier wird etwas im Voraus vorgespielt, was sich dann im Ernstfall ereignen wird. Wir haben es heute leicht, wir können gut über diesen Text predigen, weil wir Gott sei Dank wissen, dass er gut ausgeht. Wir wissen aber bei sehr vielen Dingen im Leben nicht, ob es gut ausgeht. Genauso wenig wie wir wissen, ob die Sache in Berlin gut ausgeht. Aber gerade weil sie gut ausgeht für Abraham, darum können wir jetzt predigen darüber. Und weil sie gut ausgeht für Abraham, darum wird uns das Opfer und der Weg des ewigen Vaters umso größer und herrlicher. Aber wir wollen uns erinnern, dass Abraham damals nicht wusste, wie es ausgeht. Und es ist sicherlich gut, um den Text ganz ernst zu nehmen, wenn wir einmal uns daran erinnern, dass dieser Text beginnt mit den Worten: nach diesen Vorgängen versuchte Gott den Abraham. Abraham wird in eine grauenvolle Versuchung geführt. Und wer von uns weiß noch nicht, was eine Versuchung ist? Was möchte man sagen? Danke Gott, wenn du es noch nicht weißt. Wissen Sie, was Versuchung ist bei Abraham? Gott spricht zu ihm: Abraham, das heißt Vater des Volkes oder interpretiert Vater vieler Völker. Abraham, geh hin und opfere deinen einzigen Sohn, Verstehen Sie, was das bedeutet? Der einzige Sohn ist doch die Voraussetzung der vielen Völker. Hier wird Abraham bei seinem Namen gerufen, bei seiner Sendung gerufen. Und derselbe Gott, der ihn nennt, Abraham, gebietet ihm zu gleicher Zeit, opfere deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Opfere deine Zukunft, opfere Gottes Weissagungen, opfere Gottes Verheißungen, opfere alles, was du von Gott her bist und hast. Hier steht Gott gegen Gott, hier steht Wort gegen Wort. Befehl gegen Befehl. Das ist Versuchung. Hier gibt es keine Entscheidung für einen schlichten Gehorsam. Oder eben doch. Wir wollen das überhaupt nicht theologisieren, aber bitte, überlegen Sie mal, mit was für Qualen Abraham dem Berge Moria entgegengegangen ist. Nicht bloß Qualen um den Sohn, den er lieb hat, sondern auch um den Einzigen, den er hat. Hat Gott damit alles durchgestrichen? Hat Gott damit die Hoffnung der Völker durchgestrichen? Hat Abraham wirklich richtig gehört? Ist nicht der Satan, der da geredet hat, opfere deinen Sohn? Das ist doch Versuchung. Wir müssen vielleicht noch einmal diese unendliche innere Entscheidungsqual Abrahams mit im Blick haben. Ich weiß nicht, ob bei uns solche Versuchungen schon herangetreten sind. Günter Haber, einer der Kommentatoren dieses Textes, hat etwa aus der Geschichte des Kirchenkampfes gesagt, wie oft sind wir in ähnlicher Situation gewesen? Da hieß es für einen Pfarrer, entweder du verkündigst jetzt das richtige, wahre Evangelium und da fliegst du aus deiner Gemeinde raus und dann wird diese Gemeinde den Wölfen überlassen werden. Oder aber du hältst dich zurück und bringst die Botschaft etwas verkürzt oder jedenfalls nicht so akzentuiert. Und dann kannst du bleiben bei deiner Gemeinde und kannst die Hirte bleiben und kannst davor bewahren, den Wolf in den Rachen zu fallen. Wie viele Prediger, Pfarrer, kirchliche Mitarbeiter haben in solcher Lage gestanden? Was ist denn die richtige Entscheidung? Es könnte jetzt vielleicht manche von uns noch ähnliche Entscheidungssituationen und Konflikte bringen. Es stimmt nämlich gar nicht, dass man immer ganz genau weiß, was richtig ist. Dass man immer ganz genau weiß, was Gott will. Es kann gelegentlich sein, dass einem das ganz klar ist. Aber in den meisten Fällen ist es die Zerrissenheit, die der Glaube tragen muss. Darum ist das Glauben, der Glaube, auch so schwer. Und darum hat es auch der evangelische Christ, der sich mit seinem Glaubensgehorsam immer wieder auch vor eine Entscheidung gestellt sieht, ohne sich jetzt auf den Befehl eines anderen einfach stützen zu können. Eben schwerer als ein Christ, der sagt, gib mir einen Befehl und tue ich. Aber wir wollen bedenken, dass Abraham den Befehl, den er bekam, den viel schwereren Befehl, eben ausgeführt hat. Dass seine Freiheit der Entscheidung nicht zum Ungehorsam wurde. Er hat sich für den schweren Weg, für den sinnlosen Weg, eigentlich völlig sich widersprechenden Weg entschieden. Aber er hat sich im Grunde für Gott entschieden. Wie konnte sich Abraham anders entscheiden? Er hat sich Vielleicht darf ich es noch etwas konkreter sagen. Mit Gott entschieden. Er hat sich entschieden für Golgatha. Und er hob seine Augen auf und sah die Stätte von fern, ohne zu begreifen, was er sah. Er sah einen Berg, er sah einen Abgrund. Nun muss man einmal vergleichen, wie der Weg des Abraham mit seinem Sohn ist und der Weg Gottes des Vaters mit seinem Sohn war. Gott spricht: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Gott mutet dem Abraham zu, was er selber trägt, was er tragen wird. Bring ihn auf den Berg. Bring ihn da als Brandopfer, als Ganzopfer. Ohne einen Rückhalt, gib ihn hin. Das ist Gottes Weg. Er hat ihn nicht verschont, den einzigen geliebten Sohn, sondern hat ihn wirklich dahin gegeben. Der Weg der beiden, der Vater selbst legt dem Sohn das Holz auf. Isaak muss das Holz tragen, das Kreuz. Der Vater trägt das Messer. Es ist kein Zweifel, der Vater selbst wird der Opfernde sein. Nicht der Sohn, nicht ein anderer. Der Vater selbst wird die Hand ausstrecken gegen den Sohn. Und der Weg. Abraham sagte: Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und dann heißt es zweimal: Und gingen die beiden miteinander. Der Vater hat den Sohn begleitet zur Opferstelle bis zum letzten Augenblick. Ich und der Sohn wollen dorthin gehen. Golgatha ist auch das Opfer des Vaters. Nicht nur das Opfer des Sohnes. Und wenn wir das nicht sehen, dann verstehen wir nicht den ganzen Abgrund der Liebe Gottes. Auch der Vater ist den Leidensweg, den Passionsweg des Sohnes mitgegangen. Wer in der Kirchen- und Dogmengeschichte das bewandert ist, der weiß, dass es einen Streit gegeben hat im Rahmen der christologischen Auseinandersetzungen. Und dass man damals eine bestimmte Richtung beschimpft hat, mit dem Wort, dass die Patripassianer, die Leute, die Modalisten, kann sich erinnern, die da behaupten, der Vater und der Sohn sind eins, der Vater hat also gelitten am Kreuz. Dieses Schimpfwort von den Patripassianern, stimmt es nicht doch? Hat nicht auch der Vater gelitten? Der den Sohn begleitet bis ans Kreuz, der sich neben dem Sohn am Kreuz verbirgt. Gott hat Jesus nicht verlassen. Aber Jesus hat ihn nicht mehr gesehen. So wie Isaak in dem Augenblick, als der Vater das Messer gegen ihn zückte, den Vater einfach nicht mehr begriff. Die beiden waren im Gespräch auf dem Wege. Ich meine, auch das muss man halt überdenken und meditieren, wie der Sohn immer wieder das Wort an den Vater richtet. Wirklich, meine Augen sehen stets zu dem Herrn. Der Sohn eröffnet immer wieder das Gespräch zum Vater. Der Sohn redet, der Sohn hört und der Vater antwortet. Und dann beginnt der Vater zu schweigen und zu handeln. Er redet nicht mehr, er opfert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Vater, Warum hast du mich verlassen? Das muss Abraham vorerleben, der Vater vieler Völker. So deutlich, dass die Weltherrschaft eine durch Leid geprägt ist, wer das Leid erfahren hat, wer das Leid erlitten hat bis ins Tiefste seines Wesens hinein, der kann diese Welt tragen. Diese Welt wird nicht regiert von einer kalten Autorität, die distorsiert lebt, sondern von einem, der den Abgrund des Leides der Welt getragen hat, mit seinem Sohn im Grunde seine eigene Zukunft aufs Spiel setzt. Gott, der dem Sohn das Reich überantwortet, schlachtet diesen Sohn am Kreuz. Damit streicht Gott das Reich durch, damit streicht Gott die Herrschaft durch. Er steht erstmal fest. Und dann kommt das, was Abraham von Ferne schaut und wofür er einfach gar nicht, dass er gar nicht begreifen kann, weil die Zeit noch nicht reif ist, das zu erklären. Wie dann Gott ihm in den Arm fällt. Und da hob Abraham seine Augen auf und sah den Widder, das Haupt in den Dorn. Abraham wird nicht in die letzte Tiefe geführt. Aber er sieht, dass ein anderes Opfer da ist. Er ging hin, er nahm den wieder und opferte ihn an seines Sohnes Stand. Israel, alle Söhne Abrahams haben diesen Vorgang geistlich gar nicht aufarbeiten können. Die Opferung Isaaks ist ihnen auch nicht eingefallen, als Jesaja oder Deutro Jesaja die Gottesknechtlieder verkündigte. Das kann man auch nicht sehen von damals her. Das kann man nur verstehen von heute her. Mir ist so groß, dass Abraham das Opfer wirklich annimmt. Er nimmt den Widder an seine Sohnes Stelle. Nimmst du Jesus an deiner Sünde statt und lässt ihn als Opfer für dich vor Gott stehen? Oder was wäre denn geworden, wenn Abraham den Widder nicht genommen hätte? Wenn er nicht angenommen hätte, was Gott ihm dargeboten hat? Glaube ist doch in dieser Weise im letzten Annehmen. Den Befehl annehmen, aber auch die Befreiung annehmen. Das erlösende Wort annehmen, du bist mein. Ich habe bezahlt. Die Schuld ist allzumal bezahlt durch Jesu teures Blut. Wir haben das auch in diesen Tagen der Rüstzeit immer noch einmal unterstrichen, Glauben ist annehmen, was Gott gegeben hat. Als Realität erkennen und für mich hinnehmen. Und nur so kann der Glaube wirklich auch den Abgrund überstehen. Und indem ich annehme, nehme ich das Unmögliche als wahrhaftig hin. Wer hat ihm denn das nun vorgegaukelt, könnte Abraham fragen. Ist das nun wieder bloß mein eigenes gutes Herz? Oder ist das nun der Satan, der mich vom Opfer abhalten will? Oder ist es Gott? Wer von uns würde nicht auch sagen, ja, wir tun nicht, und das sagen ja viele. Das ist doch eine ganz billige Weise. Nicht, da nimmst du denn eben den gekreuzigten Jesus an und sagst, der ist in meiner Schuld gestorben und nun bin ich frei. Was tust du? Was machst du gut? Ist so eine ganz billige, primitive Weise, seine Schuld auf einen anderen abzuwälzen. Der Glaube heißt annehmen. Das, was Gott jetzt wieder sagt, in meine zerrissene Herzenssituation hinein sagt, annehmen als Befreiung. Dir ist deine Sünde vergeben. Siehe den Widder in den Dornen hängen. das Geheimnis des Glaubens, das Abraham durchlebte. Und damit wollen wir uns auch in diese Woche hineinbegeben. Wird vielleicht in jedem Satz des Gehorsams ausgedrückt, der hier mittendrin steht. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Man überlege sich einmal diesen Satz. Will Abraham seine Knechte bewusst irreführen? Will er sie belügen, täuschen? Was heißt denn das, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen? Anbetung, das wird doch hieran ganz deutlich, heißt doch Hingabe, heißt doch ganzes Opfer. Abraham, der Vater der vielen Völker, wird ein kinderloser Mann sein, wenn er wiederkommt. Und doch sagt er, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Das ist die ungeheure Kühnheit des Glaubens, die an Gottes Ja festhält und wenn die ganze Welt zusammenbrechen darüber. Wir kommen wieder. Wer sich hingibt an Gott, wer sein Leben ausliefert, der wird es wieder empfangen. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer nichts mehr hat, um Gottes Willen, wird alles bekommen. Das ist eine millionenfach bestätigte Erfahrung. Wir meinen, wir verlassen die Welt. Wir meinen, wir machen uns ganz arm. Wir meinen, wir streichen uns ganz durch. Und Gott lässt uns wiederkommen. In einer Größe, in einem Reichtum wie nie zuvor. Wissen Sie, wie der Abraham wiederkommt? Der seinen Sohn zu Opfern bereit war, der sich selbst zu Opfern bereit war. Gott sprach zu ihm, nachdem er geopfert, das Opfer zu bringen bereit war, weil du das getan hast und das deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen, mehren, wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wenn wir angebetet haben, wenn wir ganz hingegeben haben, werden wir wieder zu euch zurückkommen. Das ist es, was eigentlich das Geheimnis des Glaubens ausmacht. Ich streiche mich durch und weiß, ich werde sein. Ich sterbe und weiß, ich werde leben. Der Hebräerbrief, Kapitel 11, hat diese Abrahamsgeschichte kommentiert. Und da heißt es, Abraham gab seinen Sohn hin und glaubte dem, der die Toten auferwecken kann. Deshalb empfing er ihn, den Isaak, als ein Zeichen des Zukünftigen wieder zurück. Glaube heißt, alles aufgeben in dem Vertrauen, alles wieder zu empfangen. Das ist nicht Berechnung. Hier gibt es nichts zu berechnen. Sondern das ist der Weg, den Gott durch Abraham begonnen hat, bestätigt hat an Jesus. Der Sohn, der sein Leben opfert, die am Kreuz annageln und dann zu Tode quälen und dann abstechen lässt, der Sohn ist es, der dennoch die Herrschaft empfängt. Unbegreiflicherweise. Und der Christ, der hingeht und sein Leben gibt, wird alles empfangen. Das ist vielleicht eine Zumutung für uns, für unsere Klugheit, aber das ist der Weg des Glaubens. Wohl dem, der ihn geht. Amen.
ewiger Treue. Wir wollen dir danken, dass wir uns in all unserer Angst und Entscheidungsschwere an dich wenden können. Herr, wie du dem Abraham geholfen hast und hast ihm in seiner Entscheidung den richtigen Weg des Gehorsams gezeigt, so dürfen wir dich jetzt auch anrufen über all denen, die in Berlin oder Bonn auch jetzt noch immer wieder in Entscheidungen stehen, was nach deinem Willen das Richtige ist. Wir wollen uns jetzt fürbitten mit ihnen eins machen und wollen dich, Herr, anrufen, dass du, wie du Abraham zum rechten Ende geholfen hast, auch ihnen hilfst. Und dass du jedem von uns, in welcher Entscheidung innerer oder äußerer Art er ist, um deines Opfers willen, ewiger Vater, Hilfe und Klarheit gewährst. Seit Jesus dürfen wir wissen, dass du uns nicht mehr allein lässt, auch wenn wir uns falsch entscheiden, dass du uns ganz angenommen hast und dass es kein Verdammungsurteil gibt für die, die in Christus Jesus sind. Wir wollen jetzt in der Freude darüber in die Gemeinschaft mit dir eintreten und wollen deinen gekreuzigten Leib, Sündopfer für uns, deinen auferstandenen Leib, Rettungsopfer für uns, im Glauben und in der Freude empfangen und eins werden mit dir. Und wir wollen dir bringen, alle die, die voll Traurigkeit sind, wollen auch noch einmal als deine Mahlgemeinde gedenken an unsere heimgegangene Schwester Bertel Geppert und dich um deinen Frieden anrufen über all denen, die sie lieb haben und dich preisen als den Herrn, der uns ruft vor sein Angesicht ins Leben hinein. Und wir bringen dir alle unsere Lieben, unsere Gemeinden, alle die Menschen, die du uns ans Herz gelegt hast. Wir bringen dir da die Völker, für die Jesus gestorben ist. Und danken dir, dass du uns jetzt annimmst, in ihm, in diesem Mahl der Freude. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Tages sah das Volk, das drüben am Meer stand,
dass kein anderes Schiff daselbst war als das eine. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, unter des Herrn Danksagung. Da nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war, noch seine Jünger, traten sie auf in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und da sie ihn fanden jenseits des Meeres, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchet mich nicht darum, dass ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt geworden. Schaffet euch Speise, nicht die vergänglich ist, sondern die da bleibt in das ewige Leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird. Denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dank sei dir, Herr. Dein Wort ist ewiges Leben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Predigtext ist uns für den Sonntag Laetare gegeben. Diesen Sonntag, der ja mitten in der Passionszeit wie so ein Freudenschein aufleuchtet. Und darum wollen wir dieser Freude nachspüren, die in dem Text ganz zweifellos verkündigt wird. Und wir können das tun als die Gemeinde Jesu, die zu Jesus gehört, die ihn gefunden hat, weil wir selber von ihm gesucht und gefunden worden sind. Und wir können vielleicht den sanften Tadel stehen lassen, den Jesus jener Menschenmenge gibt, nach dem Zeugnis des Johannes, die ihm damals nachgeströmt ist, nach dem Wunder der Brotspeise unter 5000, die ihn gesucht hat. Warum Menschen Jesus suchen, ist ja sehr unterschiedlich. Wir sind heute vielleicht nicht mehr so schnell dabei, die Leute von Kapernaum und woher sie immer kamen, zu kritisieren, weil sie Jesus als den, der ihnen Brot gibt, gesucht haben. Wir leben in einer Welt, in der immer noch Tausende von Menschen pro Tag verhungern. Und Hungerkatastrophen in der kürzester Zeit Hunderttausende wegfallen. Und ich meine, wir sollten uns nicht täuschen. Es war im Altertum nicht viel anders. Wenn uns vielleicht vor 50 Jahren dieser Zug des Evangeliums nicht so wichtig erschien, dass Jesus auch Menschen mit Brot speist, mit ganz natürlichen Gaben, dann hören wir das heute wirklich als ein neues Evangelium. Nicht als ein neues, sondern als das alte Evangelium neu. Und wenn wir heute verkündigen dürfen, weil wir selber hören, am Sonntag der Tage, Jesus gibt Brot,
dann ist damit bereits die Hoffnung der Welt gekennzeichnet. Wir hätten vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, als wir über die physische, die soziale Not der Welt noch nicht so sehr nachdachten, immer noch sagen können, also der Glaube hat es eben nur mit den geistigen Dingen zu tun. Die unvergänglichen, die unsichtbaren Dinge, das ist wichtig, das andere ist alles unwichtig. Heute gibt es ja wenige Menschen in der Welt, die von Jesus Brot erwarten. Irdisches Brot. Und erwarten wir als Kirche von Jesus irdisches Brot? Oder haben wir ihn vielleicht auch schon aus diesem Bereich des natürlichen Lebens ausgesondert, abgeschoben? Als habe er nichts zu tun mit der Ernährung der Volksmassen, mit dem Hunger der Welt. Darum finde ich das als ein neues, wunderbares, altes Evangelium. Jesus sorgt auch für die irdische Ernährung. Wir als manche, als ein Werk, das ja wirklich nur auf dem Glauben aufgebaut ist, haben das in den 77 Jahren unseres Bestehens immer und immer wieder erfahren, wie er wirklich Brot gibt und Nahrung gibt und Geld gibt und Material gibt und Menschen gibt, genauso wie wir es brauchen. Und wenn wir heute fragenden, sorgenden, vielleicht auch verzweifelnden Menschen bezeugen dürfen, in dieser deiner Notlage rufe Jesus an. Wenn du mit deinem Geld nicht auskommst, wenn du mit deinen Kräften nicht auskommst, wenn du in ganz irdischer, materieller Not bist, wende dich auch da an Jesus. Und sei gewiss, dass er dir hilft. Dass er schreit, dass er antwortet, wenn es ihm beschrieben wird. Dann ist das schon ein ganz wesentliches Zeugnis. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir sollen uns daran immer wieder halten. Und das auch anderen als ein Zeugnis weitergeben. Das, was heute geschieht in der Produktion, in der Landwirtschaft oder in den Industrien, was im Konsum geschieht und in der Forschung geschieht, das alles hat mit ihm zu tun und er ist der Herr und Geber auch dieser irdischen Bereiche. Wir wollen nie vergessen, dass Jesus seine Jünger das Beten lehrt. Und in diesem Gebet steht auch das Vater unser. Und in dem Vater unser auch diese Bitte um das tägliche Brot. Das nüchterne tägliche Brot, von dem Luther so schön sagte, so wird eigentlich alles essen, trinken, haben und gut, Familie und Vieh und gute Nachbarn, gutes Regiment und alles Äußere, alles gehört dazu und alles gibt er. Und er ermutigt uns und ermächtigt uns, beim Vater darum zu bitten. Und darum ist diese Volksbewegung, die dort rings um den See Genezareth aufbrach, nach der Speisung der 5000, durchaus nicht nur eine negative Sache. Und dass alle die, die sich aufmachten, Jesus zu suchen, weil sie satt geworden waren, nichts Unrechtes taten, das wollen wir auf jeden Fall einmal hören und festhalten. Sondern sie haben begriffen, dass da einer ist, der die Vollmacht hat, zu speisen. Ob sie schon begriffen haben, wer Jesus selbst ist, der Prophet, sagen sie, das steht auf einem anderen Blatt. Das wäre auch eine Frage an uns. Aber hören wir, dass derselbe Jesus, das muss dann auch gesagt werden, der seine Jünger betet, lehrt, unser tägliches Brot gib uns heute. Dass derselbe Jesus, der sieht, dass Menschen, die ihm stundenlang zugehört haben, leiblichen Hunger haben und abgespannt und erschöpft sind. Und der ihnen daraufhin Brot gibt. Und der sich sorgt auch um ihren Leib. Es soll uns zu denken geben, dass unser selbe Jesus einmal seinen Jüngern sagen kann, wir lesen das 2. Kapitel vorher, Johannes 4, als sie ihn gefragt haben, Meister, hast du schon gegessen? Ihn antwortet, meine Speise ist, dass ich den Willen tue, des, der mich gesandt hat. Damit weist Jesus über das irdische, notwendige, gute, geheiligte hinaus auf etwas noch Wichtigeres. Dass die Speise des Menschen noch darin besteht, dass er den Willen des Vaters hat. Jesus gibt damit, indem er selbst das sagt. Er, der das Brot des Lebens ist, der die Wahrheit ist und der Weg und das Licht der Welt und die Auferstehung ist, er gibt damit uns allen zu erkennen, dass es über das irdische Brot hinaus noch jene große, unvergängliche Speise für die Ewigkeit gibt. Und dass wir Menschen nicht nur dazu geschaffen sind, dass wir uns irdisch ernähren. Das tut jedes Tier auch. Sondern dass wir geschaffen sind, von jener ewigen Speise zu empfangen. Die Würde des Menschen liegt darin, dass er über das rein Materielle noch hinausgeführt wird. Was ist denn die Speise, die Jesus uns gibt? Das ist die Speise, die er selber lebt. Die Gemeinschaft mit Gott. Dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat. Dieses völlig innere Einswerden mit ihm. Dieses Hören auf das Wort des Vaters. Wir alle wissen, wie schön es ist, wenn wir einen Menschen haben, mit dem wir ganz vertraut sein können, innerlich. Und das bedeutet es für uns, dass wir ein ungeheures Glück, das weiß jeder, der Jesus gefunden hat und durch Jesus den Vater gefunden hat. Was bedeutet es, wenn wir ganz enge Gemeinschaft mit Gott haben? Unzerstörbar, wenn wir von ihm gehalten und getragen sind, überschüttet sind mit seiner Gnade. Wir alle wissen, dass uns das jetzt doch als das kostbarste aller Güter erscheint. Und dass eine ungeheure Schar von Märtyrern in der Kirchengeschichte um dieses kostbaren Gutes der Gemeinschaft mit dem Vater, der Gemeinschaft mit Gott willen, selbst den Tod, Folterungen, Martern auf sich genommen haben. Und dies will Jesus geben. Er reizt das Volk gewissermaßen dazu. Sie, die Hungernden, die einfach glücklich sind, dass da einer ist, der ihnen irdisch zu essen gibt. Er reizt sie dazu, noch mehr zu erbitten. Je mehr du fragst, desto mehr wird dir geantwortet. Je mehr du suchst, desto mehr wirst du finden. Je mehr du bittest, desto mehr wird dir gegeben. Ihr fragt nach dem irdischen Brot. Ich will euch noch viel mehr geben. Ich will dir noch viel mehr geben. Die Gemeinschaft mit dem Vater. Dieses völlige Ruhen und Starksein, Frohsein Gott. Den Frieden mit Gott. Jeder von uns, der angefochten ist, weiß, was das heißt. Ich darf in Gott ruhen. Ich habe Frieden durch die Wunde Jesu. Das heißt auch, dass wir Heimatrecht haben im Himmel. Heimatrecht im Reiche Gottes. Ja, noch mehr Herrschaftsrecht am Reiche Gottes. Dass wir einen Platz haben am Thron, auf dem Thron, ja, am Herzen Gottes, wie Jesus. Was ist der Mensch? Was will Jesus auch aus den Leuten in Kapernaum und Nazareth und hier in Freienwalde und überall und Falkenberg und Waldchen, was will er aus uns machen? Wir will uns immer mehr hinziehen über das, was doch nur zeitlich ist, hin zu dem, was ewig bleibt. Ohne dass wir das Zeitliche und Irdische verachten oder übersehen. Warum kann denn Jesus außer dem Irdischen auch das Ewige geben? Er sagt, schafft euch Speise, nicht die vergänglich ist, sondern die unvergänglich ist, die da bleibt in das ewige Leben, welche euch der Menschensohn geben wird, denn auf dem ist das Siegel des Vaters. In diesem Satz liegt wirklich die ganze Hoffnung der Welt eingeschlossen. Einer ist es, der wird mit dem Hunger der Welt werden. Einer ist es, der wird das Leid und die Ungerechtigkeit aufheben. Das ist er, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das ist er, der dem Willen des Vaters ganz gehorsam wurde bis zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dieser Jesus, der mit dem Vater eins geworden ist, im Reden und im Handeln und im Leiden, dieser Jesus hat das Siegel des Vaters und damit auch die Macht des Vaters. Das ist, was Johannes heißt, Johannes 10, wenn Jesus den Juden sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater. Wirklich, auf dem Sohn ist das Siegel des Vaters. In ihm erkennen sie den Großen, den Heiligen, den Allmächtigen. Und in ihm erkennen auch wir die Herrlichkeit Gottes. So weist uns der Sonntag Neltare hin auf das Zeitliche und das Ewige. Und was möchte man sagen? Das ist ein ganz klarer Weg. Das ist der Weg von den irdischen Dingen, damit fangen wir alle an. Richtig wie ein Wachstumsprozess, wie ein kleines Kind wächst. Ein kleines Kind wird zuerst immer nur nach den Dingen greifen, die es sieht, die es findet. Und dann kommt die Zeit, und das ist auch ein beglückender Prozess, den man beobachten kann, wenn es anfängt zu fragen nach Menschen, wenn es zu fragen beginnt nach geistigen Dingen. Dann kommt der Augenblick, wo es fragt nach Gott. Wer eine Kindesentwicklung so mitverfolgt, der wird ganz glücklich gerade über diesen Prozess sein. Und genau das erfolgt ja hier auch. Merken wir, wie Jesus uns mit einer liebevollen Katechetik, kann man sagen, durch den Text hinweist auf die irdischen Dinge zuerst und dann auf die ewigen Güter und dann und auf die ewigen Gaben und dann schließlich auf den ewigen Geber. Das ist das Ziel, Gott selbst. Ihn zu finden, mit ihm konfrontiert zu werden, ihm zu begegnen. Und nun ist es ja rührend, weil darum kann ich eigentlich auch die Leute in Kapernaum und Nazareth gar nicht so gerne kritisieren. Sie suchen doch schon was Echtes. Das fragen sie Jesus rührend eigentlich. Was soll man denn nun tun? Es ist immer gut, wenn ein Mensch vor Jesus anfängt zu fragen, was soll ich denn tun? Es lohnt sich, in der Bibel einmal nachzulesen, wo das immer steht. Und wenn wir jeden Tag einmal so fragen sollten, Herr, was soll ich denn nun tun? Vor Entscheidungen oder in Verlegenheiten, nicht oder in den Ängsten, auch in den Freuden. Herr, was soll ich denn nun tun? Dann würden wir vielleicht auch genau wie die Leute hier von Jesus weitergeführt werden. Aber auch dies tut Jesus wieder in einer sehr liebevollen, seelsorgerlichen Hilfestellung. Wir Menschen fragen ja immer gleich, was soll ich denn tun? Und da regt sich in uns das, was unser Wesen ist, zu einem Stück Aktivismus, nicht? Und zu einem Stück Selbsttätigkeit. Wir sind ja froh über die Kräfte, die wir haben. Wir sind dankbar, dass wir jung sind und aktiv sind und was gelernt haben und dass wir vielleicht ein Urteil schon haben über dieses und jenes und nun, was sollen wir da tun? Das ist eine typisch menschliche Frage, keine schlechte. Aber eine Frage, die doch von Jesus her, von Gott her, die richtige Antwort war. Was sollst du tun? Nicht irgendetwas. Man könnte also vor allem auf dieses schöne Wort von Fritz Reuter hinweisen, nimmt ja nichts vor, geht ja nichts fehl. Und das geht auch im geistlichen Leben. Nicht zu viele schöne Vorsätze, nicht zu viele große Pläne, sondern Jesus sagt ihnen etwas ganz anderes. Er redet gar nicht von ihren Werken, also von deinen, meinen Werken, die wir tun müssen, sondern er spricht vom Werk Gottes. Hört mal, das ist also schön zu hören. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, das ihr glaubt. Suche nicht irgendwas zu tun, sondern suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Das ist eigentlich eine befreiende Antwort. Suche die Werke Gottes, dass ihr glaubt an den, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes, das er mit dir vorhat. Wenn du in die Weiche kommst, wenn du draußen in der Gemeinde arbeitest, wenn du vielleicht dich zur Ruhe setzt, dass du glaubst an Jesus. Das ist Gottes Werk, das will Gott an dir tun und das will Gott auch durch dich tun. Was heißt denn Glauben an Jesus? Wir wissen das alle ganz genau. Und trotzdem wollen wir uns noch einmal daran erinnern. Glauben an Jesus heißt zunächst einmal nichts weiter als dies. Gib dich getrost in seine Hand. Da steht er vor den Leuten von Kapernaum und Umgebung, hat ihnen das Brot gegeben, hat ihnen das Reich Gottes verkündigt, hat ihnen die Kranken geheilt. Dann steht er vor ihnen und sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr glaubt an mich. Dass ihr kommt. Dass ihr euch hinflüchtet zu mir, dass ihr euch auffangen lasst von mir. Ich möchte fast sagen, so einfach ist das. Natürlich wissen wir alle, dass das wieder mal nicht so einfach ist. Dass der alte Mensch in seinem Stolz das für viel zu wenig hält. Wir wollen noch was tun und nicht bloß uns nun von Jesus annehmen lassen. Vielleicht ist das ein Stück Verzicht, schwerer Verzicht, den uns der Herr damit verlangt. Aber das ist nun wirklich der einzige Weg, den Gott uns gehen lässt. Und in wunderbarer Weise, man erkennt die väterliche Liebe darin. Diesen Weg kann wirklich jeder gehen. Sich einfach in Jesu Hände zu geben, dass er jetzt beginnt, sein Leben in uns zu leben. Den kann wirklich jeder gehen. Der älteste, schwächeste Mensch, der kleinste, unerfahrenste Mensch, das Kind, der Greis, der Starke, der gescheitert ist, der zerbrochen am Boden liegt, oder der Starke, der sich in seinem Triumph sonnt. Dies alles kann jeder tun. Geh zu Jesus. Binde dich an ihn. Nimm an, was er dir gibt. Brot aus der Ewigkeit. Das Wort, den Heiligen Geist, den Geist der Gotteskindschaft. Und damit schließt die Botschaft. Für heute, wir wissen aus dem Fortgang des 6. Kapitels im Johannesevangelium, dass nicht alle dieses Wort so gehört haben. Welch gutes, frohes Evangelium. Wenn wir dann weiterblättern bis zum Schluss des Kapitels, dort wo Jesus das nun ganz auseinanderlegt, also wirklich so einfach machen, dass jeder begreifen kann, wenn er ihm sagt, wer mein Fleisch isst, mich richtig nimmt, wie man täglich Brot nimmt und gebraucht und immer wieder bei sich führt und mich isst und mich annimmt und mich ins Herz nimmt. Und wer mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Das meint doch nichts anderes als Jesus, der sagt, wer völlig in mir, mit mir, durch mich lebt, sich mir anvertraut und sich führen lässt, sich tragen lässt, sich leiten lässt, sich beschenken lässt, der hat ewiges Leben. An der Stelle drehen ihm Hunderte den Rücken. Sogar seine Jünger. Und das ist doch irgendwie erschreckend. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Ist das eine harte Rede? Oder ist das nicht Evangelium? Man kann nur erschrecken, wie sich, was würde ich sagen, grauen vor der Macht des Bösen, die Menschen das Herz so verdunkelt, die Ohren so verdunkelt, dass sie das Evangelium nicht mehr begreifen können. Wenn die Leute von Kapernaum, die noch nichts begriffen haben, weggehen würden, man könnte es verstehen, aber seine Jünger. Das Evangelium des Johannes hat eine ganz bestimmte Tendenz. Und die hat Rudolf Bultmann ja so ausgezeichnet herausgearbeitet. Das ist immer wieder der Entscheidungscharakter. Es springt uns fast an jedem Abschnitt des Evangeliums entgegen. Und wie verhältst du dich? Und nimmst du Jesus an? Und lässt du dich von ihm führen, von den irdischen Gaben zu den ewigen Gaben und von den ewigen Gaben und irdischen Gaben zu dem ewigen Geber? Oder möchtest du dich doch lieber wieder zurückverziehen auf das, was du selber leistest, was du selber machst, vielleicht sogar was du selber bist? Diese Frage der Entscheidung liegt jetzt vor jedem. Und davon wird abhängen, ob jeder von uns reich oder arm wird. Und der Heilige Geist wolle uns dazu führen, dass wir alle reich werden mit Jesus und ihn annehmen, den Geber über allen Gaben. Amen.
Heiliger Geist,
erbarm dich über uns.
Sei uns gnädig.
Erschon uns,
lieber Herr Gott.
Sei uns gnädig.
Hilf uns, lieber Herr Gott.
Vor allen Sünden.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor allem Irrsal.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor allem Übel.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor des Teufels Trug und List.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor bösem, schnellen Tod.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor Pest und teurer Zeit.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor Krieg und Blutvergießen.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor Aufruhr und Zwietracht.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor Hagel und Ungewitter.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor Feuers und Wassersnot.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Vor dem ewigen Tod.
Behüt uns, lieber Herr Gott.
Durch deine heilige Geburt.
Hilf uns, lieber Herr Gott.
Durch deinen Todeskampf und blutigen Schweiß.
Hilf uns, lieber Herr Gott.
Durch dein Kreuz und Tod.
Hilf uns, lieber Herr Gott.
Durch dein heilig Auferstehen und Himmelfahrt.
Hilf uns, lieber Herr Gott.
In unserer letzten Not.
Hilf uns, lieber Herr Gott.
Am jüngsten Gericht.
Hilf uns, lieber Herr Gott.
Wir armen Sünder bitten.
Du weißt uns hören, lieber Herr Gott.
Und deine heilige christliche Kirche regieren und führen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Alle Bischöfe, Pfarrer und Diener der Kirche im heilsamen Wort und heiligen Leben erhalten.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Allen Rotten und Ärgernissen wehren.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Alle Irrigen und Verführten wiederbringen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Den Satan unter unsere Füße treten.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Treue Arbeiter in deine Ernte senden.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Deinen Geist und Kraft zum Worte geben.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Allen Betrübten und Verzagten helfen und sie trösten.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Allen Völkern Frieden und Eintracht geben.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Unsere Regierung leiten und schützen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Unseren Rat und Gemeinde segnen und behüten.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Allen, die in Not und Gefahr sind, mit Hilfe erscheinen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Allen Schwangeren und Säugenden fröhliche Frucht und Gedeihen geben.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Alle Kinder und Kranken pflegen und warten.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Alle unschuldig Gefangenen los und ledig lassen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Alle Witwen und Waisen verteidigen und versorgen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Aller Menschen dich erbarmen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Unseren Feinden, Verfolgern und Lästerern vergeben und sie bekehren.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Die Früchte auf dem Lande geben und bewahren.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Unsere Deiche, Dämme und Schleusen in deine Obhut nehmen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Unsere Bergwerke erhalten und segnen.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
Und uns gnädiglich erhören.
Erhöre uns, lieber Herr Gott.
O Jesu Christ, Gottes Sohn,
erhöre uns, lieber Herr Gott.
O du Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt,
erbarm dich über uns.
O du Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt,
erbarm dich über uns.
O du Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt,
verleih uns steten Frieden.
Christe,
erhöre uns.
Kyrie,
eleison.
Christe,
eleison.
Kyrie,
eleison.
Unser Vater im Himmel,